Hallo am Video, hallo hier im Hörsaal. Schön, dass ihr da sind. Wir sind in der vorletzten Woche, kaum zu glauben, wir sind wirklich fast fertig mit der Algebra 1. Und ich habe gerade schon ein paar Fragen bekommen und ein paar Vorschläge, was ich im Rückblickkapitel ausführlich besprechen könnte. Überlegen Sie gerne weiter, ich werde Sie fragen, wenn Kapitel 7 zu Ende ist, es ist ja schon fast der Fall, was Sie im Rückblick gerne noch haben möchten. Okay? Ich sehe schon so eine Zuckung, ja?
Ich hätte jetzt noch eine Frage zum anderen Thema.
Zum anderen Thema? Gerne am Ende, wenn dann noch Zeit ist oder mich hinterher einfach kurz anquatschen. Denn jetzt sind wir ja gerade so drin, bei quadratischen Resten und beim Legendre-Symbol. Und letztes Mal haben wir das quadratische Reziprozitätsgesetz gesehen. Wir haben ein Beispiel besprochen, in dem das dann schon vorkam. Beispiel 7.10, das werde ich jetzt in der Rückblickfolge auf jeden Fall nochmal ganz ausführlich und ganz langsam besprechen. Und wenn das gewünscht wird, werde ich auch noch ein, zwei andere Legendre-Symbole für Sie ausrechnen, einfach damit Sie die verschiedenen Methoden und Rechenwege sehen. Mittwoch haben Sie auch noch die Gelegenheit, mich da sehr ausführlich zu auszufragen. Ne, da kann man noch wahnsinnig viel mehr besprechen. Für die Beweisidee habe ich schon letztes Mal erzählt, dass wir da so eine Art geometrische Interpretation dieses Lemmas uns erarbeiten wollen, bei dem es darum ging, die negativen kleinsten Reste zu zählen von irgendwas. Das ist dieses Lemma, wo man ein Legendre-Symbol ausrechnet, indem man das, was oben steht, mit so ein paar Zahlen multipliziert, die negativen kleinsten Reste zählt, modulo p, und minus 1 hoch diese Zahl ist dann der Wert des Symbols. Das war so ein bisschen magisch. Es bleibt magisch, könnte ich sagen. Und zwar in Lemma 7.11, da habe ich letztes Mal schon erzählt, worum es geht, dass wir nämlich ein Rechteck zeichnen, da drin dann so einen Streifen ausschneiden, in dem wir zwei Geraden einzeichnen und dann ja, diesen Streifen dazwischen angucken. Und dann zählen wir in diesem Streifen diejenigen Punkte in R², die ganzzahlige Koeffizienten haben. Ich habe ein Bild für Sie gemalt, wo für das Beispiel p = 7 und a = 4 einmal wirklich so alles dasteht und alles eingezeichnet ist, damit Sie sehen können, was ich auch meine mit diesem Rechteck und mit den Gitterpunkten und so. Wir behaupten jetzt in dem Lemma, dass wir anstatt die negativen kleinsten Reste zu zählen, von 1 mal a, 2 mal a und so weiter bis -1/2 mal a, dass wir auch die Gitterpunkte zwischen diesen beiden Geraden zählen. Also die Punkte mit Ganzzahligkeit. Wir gucken uns das Bild mal ein bisschen näher an. Wir haben da jetzt also dieses Rechteck, das wird auf der das Rechteck wird begrenzt einmal von der Geraden x = 1/2 p und dann auch von der Geraden y = 1/2 a. A ist die Zeile oben steht im Legendre-Symbol, p ist die Punktzahl, die unten steht. Und dann haben wir da diese beiden Geraden, nämlich einmal y = a/p (x) und einmal y = a/p (x+1/2). Wir haben also zwei Geraden, die parallel sind und den Abstand 1/2 haben. Und wir betrachten jetzt den Streifen, der in dem Rechteck ausgeschnitten wird, durch diese beiden Geraden. Wir gucken so dazwischen und zählen jetzt dort die Gitterpunkte. Und ich habe drei Behauptungen für Sie aufgeschrieben, die zusammen zeigen, dass die Anzahl der Gitterpunkte genau dasselbe ist wie die Anzahl der negativen kleinsten Reste in der Menge 1 mal a, 2 mal a bis k mal a. K mal a ist jetzt schon wieder meine Abkürzung für p - 1/2 mal a. Und wir fangen folgendermaßen an. Wir gucken jetzt in die Einrichtung. Wenn L mal A einen negativen kleinsten Rest hat, modulo P, wobei L aus der Menge 1 bis K kommt, dann behaupte ich, dass zu diesem negativen kleinsten Rest ein Gitterpunkt gehört. Das heißt, es ist jetzt die Einrichtung. Ne? Also wir machen es so, zu jedem solchen negativen kleinsten Rest gehört ein Gitterpunkt. Dann machen wir umgekehrt, zu jedem Gitterpunkt gehört so ein negativer kleinster Rest. Und dann müssen wir noch gucken, ob wir irgendwas doppelt gezählt haben. So, das sind die drei Schritte. Die Veranschaulichung hilft hoffentlich dabei, dann gleich mal zu sehen, worum es geht. Was wir aber auch brauchen, und deswegen mache ich das jetzt mal kleiner, damit wir es gleichzeitig sehen. Da ist es. Bitte sagen Sie mir, wenn es gar nicht geht. Aber ich dachte, das Bild ist zur Veranschaulichung ganz gut. Ich möchte aber auch oben nochmal sehen, was die definierenden Eigenschaften sind für die Punkte in der Menge R bzw. im Streifen A. Das brauchen wir jetzt ja die ganze Zeit. Wir müssen ja damit arbeiten, wann Punkte da liegen. Deswegen ist wichtig, dass wir das sehen. Für die Punkte, die im Rechteck R liegen, gibt es so zwei Einschränkungen. Die sind halt durch diese Geraden beschränkt und durch die X- und Y-Achse. Und für den Streifen A gibt es ja auch Bedingungen und die brauchen wir. Okay, Beweis von Aussage 1. Notation nehme ich immer so, wie es da steht. Deswegen habe ich das ja auch so vorbereitet, damit wir da nicht alles hinschreiben müssen. Wir alle, sondern die Argumente den kleinen Beweisen reichen. Ich fange jetzt also an mit so einem L aus der Menge 1 bis K. Und das soll so sein, dass L mal A einen negativen feinsten Rest hat, Modulo P. Und ich suche so einen Partner von Gitterpunkt. Was heißt es, einen negativen feinsten Rest zu haben, Modulo P? Na, das bedeutet, dass in der Menge von minus K über minus 1, 1 bis K der Rest im Modulo P das eindeutig bestimmte Element, was zu L mal A kongruent ist, negativ ist. Also auf der Seite von minus K bis minus 1 liegt. Einverstanden? Das können wir erstmal hinschreiben. L mal A hat negativen kleinsten Rest mod P. Also nehmen wir so einen kleinsten Rest her. Das heißt, es gibt ein Z aus Z. So her. Wir nehmen so ein Z aus Z her. Das gilt. Naja, einerseits soll das kongruent sein zu L mal A modulo P und andererseits soll es halt da auf der negativen Seite liegen bei den Resten. Das heißt, minus K ist kleiner gleich Z ist kleiner gleich minus 1 und Z ist kongruent zu L mal A mod P. Jetzt habe ich einfach hingeschrieben, was ich gerade gesagt habe. Und jetzt basteln wir uns das B und das B ist auch schon das Richtige. Das heißt jetzt so, weil es das ist. Und zwar ganz naiv. Z ist kongruent zu L mal A mod P heißt, nach Definition der Kongruenz, dass P ein Teiler ist von Z minus L mal A. Ich kann also Z minus L mal A schreiben als P mal irgendwas. Und ich behaupte, dass dieses irgendwas schon das richtige Element ist, das dann den Partner bildet von L im Gitterpunkt. Also schreibe ich das mal so hin. Sei B aus Z. Die Differenz, dann schreibe ich das mal hin als L mal A gleich Z plus B mal P. Ich kann mir ja aussuchen, wie ich das mache. Ich kann Z minus L mal A nehmen oder L mal A minus Z, völlig egal. Und jetzt sortiere ich das so hin, dass das B so ist, dass folgende Gleichung stimmt. L mal A gleich Z plus B mal P. Und ich behaupte, dass dieses B das jetzt tut. Wir zeigen also jetzt, dass der Punkt L, B in A ist. Und dazu müssen wir drei Sachen nachweisen. Gucken wir nochmal auf die Folie, was da steht. Folie. Seltsam, ne? Dass man das immer noch sagt. Gucken wir doch mal in die Datei, was da steht. Ist alles komisch, was man sagt. Um in A zu liegen, muss man aus dem Rechteck R kommen. Das heißt, 0 muss kleiner gleich den ersten Eintrag sein, kleiner gleich ein halb P. Und 0 muss kleiner gleich den zweiten Eintrag sein, kleiner gleich ein halb A. Und dann muss man auch zwischen den Geraden liegen. Und das ist die Bedingung, die in der Menge A steht, mit dieser Ungleichung da am Ende. Das alles muss stimmen. Also gucken wir mal los, wie wir das alles zeigen. Ich mache das mal der Reihe nach. Ich mache mal die erste Eigenschaft zu. Erst, also die für die erste Komponente, für das L, die kriegen wir nämlich quasi geschenkt. L kommt doch nach Voraussetzung aus der Menge 1 bis K. Das heißt, L ist strikt größer als 0 und kleiner gleich K, also strikt kleiner als P halber. L ist sogar strikt zwischen 0 und P halb, das brauchen wir noch nicht mal. Ich schreibe es trotzdem so hin. 0 kleiner L kleiner P halb. Und das ist die erste Eigenschaft. Für die zweite Eigenschaft, da gucken wir jetzt auf das B. Da wollen wir jetzt gerne sehen, dass B im Bereich von 0 bis A halbe liegt. Okay, dann machen wir das. Dazu kurz nachdenken. Dazu gucke ich mir diese Gleichung hier an. Z ist das gleiche wie L mal A minus B mal P oder anders geschrieben, B mal P ist L mal A minus Z, so fange ich an. So, was habe ich gesagt? Ich fange an mit B mal P. Genau. B mal P. B mal P ist das gleiche wie L mal A minus Z. Ist das soweit noch okay? Das habe ich nur umgestellt. Und jetzt gucke ich mir diesen Teil hier an. L mal A. Genau, ich fange mit L mal A an. Ich mache jetzt eine Abschätzung nach oben. Und ich fange an mit L mal A. L kommt aus der Menge 1 bis k, das steht hier. Das heißt, L mal A ist kleiner gleich k mal A. Das ist erstmal okay. Und jetzt wird es interessant. Jetzt kommt nämlich dieses minus z. Weil ich muss mich immer konzentrieren. Ungleichung, negative Vorzeichen, bla bla bla. Was weiß ich über minus z? Ah, z liegt zwischen minus k und minus 1. Also liegt minus z zwischen k und 1. Also ist minus z kleiner gleich k. Das heißt, ich mache jetzt hier aus dem minus z ein plus k und dann habe ich auch wieder, dass diese Abschätzung gilt. Und das fasse ich zusammen zu a plus 1 mal k. Und, achso, was war k nochmal? K war p minus 1 halber. Also ist das kleiner gleich a plus 1 mal p minus 1 halber. Und dann mache ich aus dem p minus 1 halbe p halbe und dann bin ich echt klein. So. Das ist sogar, das ist total grob und ich glaube, das ist viel mehr, als wir brauchen. Jetzt möchte ich p rauskürzen. Wenn ich p rauskürze, steht da b ist kleiner als a plus 1 halbe sogar. Also auf jeden Fall kleiner gleich a halbe. Das heißt, es reicht alles im Kopf. Es ist dann noch Platz. Und was weiß ich über b noch? B kommt aus z. Was wäre los, wenn b 0 wäre oder kleiner? Dann stünde hier auf der Seite was Negatives, aber l mal a ist... Ah, doch, das könnte negativ sein. Moment, kurz nachdenken. Nee, z ist doch kleiner als 0. Also ist doch l mal a minus b mal p kleiner als 0, deswegen muss b größer als 0 sein. Wenn das negativ wäre, wäre das nicht. Deswegen ist b größer als 0. Einverstanden? Einverstanden? Z ist negativ. Das steht hier. Deswegen ist b nicht negativ, wegen der Gleichung hier oben. Und dann haben wir jetzt die erste und die zweite Eigenschaft. Jetzt haben wir also gezeigt, dass unser Punkt, hier dieser Punkt LD, dass der zumindest schon mal im Rechteck liegt. Das sind die beiden Bedingungen, die wir nachgewiesen haben. Aber was jetzt noch fehlt, ist, warum er in einem Streifen liegt. Und für diesen Streifen, achso, und ganzzeitig ist auch klar, ne? L kommt aus der Menge 1 bis k, b kommt aus z, das heißt, die Koeffizienten sind ganzzeitig so. Jetzt brauche ich auch noch den Streifen. Für den Streifen haben wir diese Bedingung stehen, minus 1,5 p kleiner als a mal der erste Eintrag, minus p mal der zweite Eintrag, kleiner als 0. Und das liefert uns aber die Gleichung da oben. Das können wir einfach so hinschreiben. Der Wahl von b ist doch, hier muss ich das hinschreiben, damit es zu dem da oben passt. Erst a mal das, dann p mal das, also habe ich hier z ist l mal a minus b mal p. Z ist kleiner als 0, also habe ich, wie mache ich das? Vielleicht so, das ist kleiner als 0. Das ist das, was da oben auch steht, dass der Ausdruck kleiner als 0 sein soll. Das habe ich hier. Und dann davor, warum ist minus 1,5 p kleiner als das? Moment, das leite ich von hier oben ab. Hier steht ja b ist kleiner gleich a halbe. Das heißt, hier kann ich jetzt einsetzen und habe. Ach so, nein, ach, es geht noch viel einfacher, das ist doch z. Ich bin nicht mehr einfach zu blöd. Hier steht doch, dass z größer gleich minus k ist. Dann ist es schon fertig. Also ist auch die letzte Eigenschaft erfüllt. Genau. Das wird noch ein, zwei Mal passieren jetzt. Mit diesen ganzen Buchstaben, den ganzen Ungleichungen und den Vorzeichen, dass ich immer mal kurz hier so stehe und denke, Moment, was? So, da bitte ich jetzt schon um Verzeihung, das wird ein, zwei Mal passieren. Das war Aussage 1. Wir haben jetzt also zu jedem negativen kleinsten Rest so einen Gitterpunkt gefunden. Jetzt machen wir das Ganze andersrum. Fangen an mit einem Gitterpunkt. Aussage 2. Und basteln uns dann zu dem ersten Eintrag des Gitterpunkts mal a einen negativen kleinsten Rest. Ich lasse es hier kurz so stehen. Und wenn wir dann wieder die Eigenschaften von a brauchen, dann gehe ich in der Datei nach oben. Jetzt sind wir also bei Aussage 2. Und fangen an mit einem Gitterpunkt. Wir wissen also jetzt nach Definition dieser Leute aus A und der Gitterpunkte, dass L und Y ganze Zahlen sind und dass alles erfüllt sein muss, was da in diesem Streifen erfüllt sein muss. Man muss also im Rechteck R liegen und man muss zwischen diesen beiden Geraden liegen. All das haben wir jetzt. Und die erste Frage, die ich klären möchte, ist, ob es sein kann, dass L gleich 0 ist. Angenommen, L gleich 0, das möchte ich zum Widerspruch führen. Gucken wir mal, ob das sein kann. Wenn L gleich 0 wäre, dann würden wir jetzt mal hier oben gucken, in der Bedingung, die da steht, für die Menge A, also zwischen den beiden Geraden zu liegen. B1 hat jetzt ja die Rolle von, wie ist das Ding, L, Y? Das heißt, L hat die Rolle von B1 und Y hat die Rolle von B2. Dann kann ich ja mal einsetzen, was da oben steht. Dann wäre nach Definition von A minus 1,5 b kleiner als, so was habe ich gesagt, a mal der erste, also a mal L, aber das ist ja 0, a mal 0 minus p mal b2, also p mal y. Und das wäre kleiner als 0. Was hier steht, ist jetzt minus py. Also wäre, wenn ich jetzt mit p kürze, Moment, jetzt mit p kürze steht da, minus 1,5 ist, nee, ich kürze mit minus p und ändere die Vorzeichen. Dann ist 1,5 größer als y größer als 0. Einverstanden? Wenn ich mit minus p kürze, dann drehen sich die Ungleichheitszeichen um. Dann wäre jetzt also 1,5 größer als y größer als 0. Und das ist nicht so gut, denn das ist ja ein Gitterpunkt. Die Einträge sind ganzzahlig und ich kenne keine ganze Zahl, die echt zwischen 0 und 1,5 liegt. Also klappt das nicht. Ja, schade, ist so. L ist also nicht 0. So, damit ist jetzt L schon mal nicht 0, bla bla bla. Dann ist das, weil wir ja im Rechteck R liegen müssen, schon genug, damit L mindestens 1 ist. Und jetzt benutzen wir diese ganzen Beziehungen, die da stehen, also was es heißt, im Rechteck R zu liegen und was es heißt, zwischen den Geraden zu liegen, um etwas über den Negativ, über den kleinsten Rest von L mal A rauszukriegen. Wie war das nochmal mit dem kleinsten Rest? Ich gucke, wozu L mal A von Quotient ist, in der Menge minus k bis minus 1, 1 bis k. Und wir müssen sehen, dass wir da auf der negativen Seite sind. Das heißt, es geht jetzt um L mal A. Gut, dann sollten wir uns das anschauen. Ach so, dass L kleiner gleich pi halbe ist, das folgt auch wieder daraus, dass wir ja im Rechteck R sind. L ist größer gleich 1 und L kleiner gleich pi halbe, das kommt aus dem Rechteck R. Jetzt mache ich quasi das, was wir im Beweis vorher gemacht haben, bei Schritt 1, aber rückwärts gedacht. Da haben wir angefangen mit L mal A, mit dem kleinsten Rest, und haben dann so eine Kongruenz hingeschrieben. Jetzt machen wir es andersrum, wir benutzen die Gitterpunkte und schreiben eine Gleichung hin, also wir benutzen diese Einträge, L und Y, und definieren Z als L mal A minus P mal Y. Das mache ich jetzt abstrakt. Ich benutze also die beiden Einträge L und Y und bastle daraus diese Zahl. So, warum werden wir gleich sehen? Denn L mal A ist kongruent zu Z modulo P. Das ist deutlich, die unterscheiden sich um ein Vielfaches von P. Und wir wissen, dass minus P halbe kleiner als Z ist, kleiner als 0. Denn Z ist ja genau diese Differenz. L, Y ist der Punkt und die Beziehung, die da steht bei der Definition von A, sagt uns dann genau das. Jetzt ist nach Definition der Länge A minus 1 halb P kleiner als Z, kleiner als 0. Das ist gut. Wir haben etwas gefunden, was zu L mal A kongruent ist mod P und was negativ ist und was aber größer ist als minus 1 halb P. Das heißt, wir sind hier im richtigen Bereich. Wir haben hier was mit negativen Teilen Neues. Dann ist das so, also hat L mal A negativen kleinsten Rest mod P. Wir haben also jetzt wirklich mit der gleichen Idee wie bei 1 nur rückwärts gedacht 2 gewesen. Und jetzt müssen wir nur noch klären, dass wir nicht aus Versehen Sachen doppelt zählen. Und das machen wir so, Aussage 3. Wir machen uns klar, dass wenn wir zwei Gitterpunkte haben, die verschieden sind, dass dann die ersten beiden Einträge, also die von den Leuten mit den negativen kleinsten Resten herkamen, dass die dann nicht gleich sein können. Es kann also nicht passieren, dass wir doppelt zählen. So, machen wir das jetzt. Das 3. Und wir machen das, indem wir annehmen, dass es doch möglich ist. Dass es also möglich ist, dass da verschiedene Gitterpunkte den gleichen ersten Eintrag haben. Das heißt, die liegen, gleicher erster Eintrag heißt, x ist gleich, das heißt, die liegen senkrecht übereinander zwischen unseren beiden Geraden in unserem Streifen. Okay? Das ist das, was wir jetzt ausschließen. Ja.
Ich kann mal fragen, ob wir diese Folgen für L gemacht haben, in welchem Bereich das liegt. Weil L kam doch aus dem Einsatzpaar, oder?
Nee. Also, achso, ursprünglich schon, stimmt. L kam aus dem Bereich 1 bis k. Als wir angefangen haben mit dem Beweis von 1. Aber jetzt sind wir im Bereich 2, das heißt, da steht L, Y ist ein Gitterpunkt. Und wir sind in der Menge A, also in diesem Rechteck, aber so ein Gitterpunkt könnte ja als ersten Eintrag 0 haben. Das ist ja bei diesen Gitterpunkten nicht verboten. Die Einträge sind ganzzahlig, aber man kann ja im Rechteck liegen und im Prinzip auch zwischen diesen beiden Streifen, aber man könnte nur als ersten Eintrag haben. Ist nicht verboten, wissen wir nicht, denn in dem Bild ist ja nur ein Beispiel dargestellt, wir wissen nicht, wie dieser Streifen immer aussieht.
Weil das P halb müsste, können wir auch A schreiben, weil P halb ist ja keine Zahl.
Ja, genau. Da habe ich jetzt immer das hingeschrieben, was ich in dem Kontext gerade klarer fand. Also mal die echte und mal die nicht echte Ungleichung. Ja, bei vielen dieser Ungleichheiten, da ist es so, dass man das noch schärfer machen kann, aber dass wir es halt nicht brauchen, sondern wir machen es so ganz grob. Ja, vielen Dank. Danke für Ihre Frage. Dann sind wir jetzt bei 3 und nehmen an, dass die Gitterpunkte verschieden sind, aber die ersten Einträge gleich. Also angenommen, es seien, wie habe ich das genannt, x1, y1. Aus A verschieden Lambda x1 gleich x2. Das heißt, dass die, wie gesagt, anschaulich so übereinander liegen, senkrecht übereinander innerhalb unseres Streifens. Und ich weiß nicht, ob Ihre Anschauung sagt, dass das komisch wäre, weil die Geraden ja diesen Abstand 1,5 haben, aber trotzdem schreiben wir es jetzt noch einmal ordentlich hin, warum das nicht geht. Und es läuft auch in der Rechnung genau auf das hinaus, was ich gerade gesagt habe, auf das, was man anschaulich denkt. Nach Definition von der Menge A haben wir jetzt zwei Beziehungen. Wir haben eine Beziehung für den ersten Punkt und eine für den zweiten. Die schreibe ich jetzt einmal hin. Nach Definition von A haben wir für den ersten Punkt minus pi halbe, der ist kleiner als a mal x1, minus p mal y1. So, das war der letzte kleine Stummel, deswegen. Moment. Ja. Wo waren wir? Wir waren am ersten Punkt. A mal x1 minus p mal y1 kleiner 0. Jetzt kommt die Gleichung für den zweiten Punkt, oder die Grundgleichung sollte ich sagen. Minus p halbe kleiner a mal x1. 2 minus p mal y2 kleiner 0. Und jetzt möchte ich zwei Umformungen machen und das zusammenfassen. Ich möchte hier alles mit minus 1 multiplizieren. Dann kehren sich also die Ungleichheitszeichen um. Hier kehrt sich die Reihenfolge der Terme um und hier wird aus minus p halbe p halbe. Und dann möchte ich diese neue Ungleichung, die rausgekommen ist, mit dem umgekehrten Vorzeichen nehmen. Und möchte die quasi mit dieser zusammenfassen. Das heißt, ich habe hier dieses ganze Zeug kleiner 0 und dann geht es weiter mit kleiner, weil ich ja hier umkehre, kleiner, das schreibe ich alles hin. Okay? Jetzt das so und daher minus die halbe kleiner. Ah, ich. Vorzeichen umkehren und so, dann habe ich jetzt das. E mal y2, minus a mal x2, kleiner. Ah, okay. Ich möchte diese beiden Ungleichungen addieren. Ich möchte die nicht hintereinander schreiben. Ich möchte die addieren. Auf der linken Seite, wenn ich jetzt die Zeichen in die gleiche Richtung setze, habe ich 0 plus minus pi halber. Das steht hier. Dann kommt hier der mittlere Term und hier der mittlere Term war addiert. Wenn ich das mache, dann habe ich jetzt a mal x1 minus p mal y1 plus das, was hier steht, p mal y2 minus a mal x2. Und wenn ich hier addiere, dann habe ich hier die 0 und hier pi halbe, also habe ich dann stehen kleiner pi halbe. Ergibt das Sinn? Okay, voll. Jetzt kann ich doch hier was machen. Was kann ich hier jetzt machen? Ich kann das irgendwie zusammenfassen. So. Zu was? Naja, da oben steht doch als Annahme, x1 soll das gleiche sein wie x2. Dann ist doch a mal x1 das gleiche wie a mal x2, stimmt's? Ich mache eine Farbe dran. Ich habe nämlich gerade auch wieder vergessen, dass wir angenommen hatten, dass x1 gleich x2 ist hier. Das ist unsere Annahme. Die sehen wir jetzt hier. Hier steht ja plus minus a mal x2. Das heißt, ich habe hier a mal x1 minus a mal x2. Und wenn x1 und x2 gleich sind, dann fallen die einfach weg. Dann habe ich natürlich minus pi halb ist kleiner gleich. Was bleibt übrig? Minus pi mal y1 plus minus y2. Wenn ich das zusammenfasse hier mit dem Vorzeichen, muss ich aus diesem Plus ein Minus machen für das y2. Und dann ist es kleiner pi halb. Gleicher Trick wie vorhin. Wir kürzen mit p. Ich gucke gleich nochmal, ob ich alles richtig gemacht habe. Ich habe mit den Vorzeichen immer so meine Zweifel. Aber jetzt erstmal kürze ich mit p und gucke, was passiert. Minus 1 halb, kleiner, das p ist ja gerade weg, also minus y1 minus y2, jetzt schreibe ich um zu y2 minus y1, kleiner, 1 halb. Das stimmt. So, da habe ich alles richtig gemacht, da habe ich addiert, die sind gleich. Hier sind die Vorzeichen auch richtig. Wenn ich das Minus mit dem Minus kombiniere, sieht das so aus. Ich glaube, das stimmt alles. Und jetzt gucken wir nochmal drauf. Hier ist jetzt ja die ganze Zahl y2 minus y1, wohlgemerkt ganze Zahl, weil die Leute aus A kommen und die Einträge da ganze Zahl sind. Diese ganze Zahl ist eingequetscht zwischen minus 1,5 und 1,5, also muss die 0 sein. Also sind y1 und y2 gleich. Das heißt, diese Punkte sind jetzt komplett gleich und das gleiche. Widerspruch. Und der Widerspruch kam aus diesen ganzen Ungleichung. Und aus der Tatsache, dass sich hier sowas weggekürzt hat, das geht halt nicht. So, das ganze Gezähne zusammen ergibt unser Lemma. Jetzt atmen wir einmal durch, denn jetzt kommt das, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue, dass wir das nämlich anwenden. Zweimal, aus zwei Perspektiven. Ich mache so ein kurzes Fenster, ein Motivationsfenster, wie wir das aus zwei Perspektiven anwenden. Stellen Sie sich vor, ich freue mich schon wieder, es tut mir sehr leid, aber das Argument ist einfach zu schön. Wir haben jetzt doch im quadratischen Reziprozitätsgesetz zwei Disjunktsymbole, die wir uns angucken. Zwei Primzahlen, beide ungerade und verschieden. Und dann haben wir noch einmal P über Q und einmal Q über P. Einverstanden? Dann kann man auch dieses ganze Spiel jetzt spielen: einmal für P über Q, das heißt, P hat die Rolle von A und Q hat die Rolle von P. Und einmal hier, das heißt, Q hat die Rolle von A und P hat die Rolle von P. Und dann kriegen wir zweimal so ein Bild mit so einem Rechteck und so einem Streifen. Einmal und nochmal. Wobei aber ja hier das P das gleiche ist wie das P hier unten und das Q da das gleiche wie das Q da oben. Das heißt, diese Rechtecke haben auf jeden Fall was miteinander zu tun. Haben wir die so denn malen? Es ist nämlich so, dass das eine genau das andere so an der Gerade durch 1,1 gespiegelt ist. Durch 0, 0 und 1, 1. Das heißt, das haben wir irgendwie so gedönst. Und die Idee wird jetzt gleich sein, dieses Bild zu nehmen und wieder zurückzuspiegeln, sodass dann das Rechteck wirklich das gleiche ist wie das. Und dass man den Streifen hier auch da so rein transportieren kann. Und dann hat man ein Bild, das zu beiden Symbolen passt. Man muss halt nur einmal quasi auf den Kopf denken, aber es passt zu beiden Symbolen. Das machen wir jetzt. Ich zeige Ihnen ein bisschen was und dann wische ich, denn natürlich muss ich ein bisschen mehr erklären, als das, was da steht, aber die ganze Idee habe ich gerade schon angedeutet. Wenn wir nämlich jetzt Satz 7.9 beweisen, also das quadratische Reziprozitätsgesetz, dann malen wir in Wirklichkeit zwei Rechtecke hin, genau wie gerade, einmal mit P und Q, so dass P gleich A ist und Q gleich P und einmal so, dass Q oben steht, dann ist das A von vorher und P ist P. Und dann kommt dieses mit dem Spiegeln, das heißt, wir nehmen das Rechteck, das zu P über Q gehört und wir spiegeln das einmal an der Geraden durch 0, 0 und 1, 1, damit es quasi die gleiche Ausrichtung hat wie das andere und beide Rechtecke gleich groß sind und wir diese übereinander legen können. Und dann entstehen da zwei Streifen, das habe ich hier eingemalt. Der eine Streifen A ist der Originalstreifen, so wie das vorher aussah. Der andere ist der entstanden ist, indem wir das vorher gekippte Rechteck genommen haben, gespiegelt haben und dann den ja auch gekippten Streifen eingetragen haben in das ursprüngliche Rechteck. So kommt es, dass der eine Streifen oberhalb der Diagonale durch das Rechteck ist und der andere unterhalb. Das kommt durch diese Manipulation. Die Anzahl der Gitterpunkte ist aber immer die richtige. Das heißt, wir haben in A die Punkte, die zu dem einen Legendre-Symbol gehören, und in B bzw. B' die Punkte, die zu dem anderen Legendre-Symbol gehören. So wie das in Lemma 7.11 beschrieben war. Daher kommt jetzt die Idee, dass man also in dem Rechteck das Lemma quasi zweimal angewendet sieht. Und dann wird die Idee jetzt sein, Gitterpunkte zu zählen, und zwar auf zwei Arten. Die eine Art, die Gitterpunkte zu zählen, wird sein, dass wir uns das Rechteck angucken und die Seitenlängen, und dass wir dann da langlaufen und die Gitterpunkte wirklich einfach naiv abzählen. Ne, wir haben auf der einen Seite die Begrenzung p halbe, auf der anderen Seite die Begrenzung q halbe. Dann kann man einfach gucken, wie viele ganze Zahlen laufen wir bis dahin ab. So und so viel da, so und so viel da, multiplizieren, dann kriegen wir die Anzahl der Gitterpunkte. Im kompletten Rechteck. Und dann, und das ist jetzt ein bisschen trickreich, dann zählen wir die Gitterpunkte nochmal, indem wir diese einzelnen Abschnitte anschauen, nämlich diese Dreiecke und diese Streifen. Und da müssen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen überlegen. Also wisch ich mal, Sie können ja schon mal ein bisschen nachdenken. Okay, der Gedanke ist jetzt also zweimal zu zählen. Erste Version. Gitterpunkte zählen. Version 1. Das Rechteck an. Ich zähle jetzt wirklich. Wie zähle ich? Also, ich laufe jetzt die ganzen Zahlen ab von 0 bis p halbe. P halbe ist keine ganze Zahl, das ist das Thema schon. Wir laufen nur bis p minus 1 halbe. Das ist eine ganze Zahl. Und ich möchte die Gitterpunkte, die so auf den Achsen liegen, die möchte ich weglassen. Ich zähle also die, die wirklich im Inneren des Rechtecks sind. Dann fange ich bei 1 an, das heißt, ich laufe von 1 bis p minus 1 halbe. Und das ist dann die Anzahl der ganzzahligen Einträge, die ich in der ersten Komponente haben kann. Jetzt mache ich das Gleiche in die andere Richtung, also quasi, da denke ich an die y-Achse. Q halbe ist oben die Begrenzung, und Q halbe ist ja auch wieder keine ganze Zahl, sondern Q minus 1 halbe ist eine ganze Zahl. Und dann mache ich das Gleiche. Ich fange nicht bei 0 an, sondern bei 1, damit ich im Inneren des Rechtecks bin, und dann laufe ich halt los bei 1 und habe insgesamt Q minus 1 halbe Möglichkeiten für ganzzahlige Einträge. So, wenn ich jetzt innerhalb des Rechtecks gucke, dann habe ich auch noch alle Kombinationsmöglichkeiten, also habe ich insgesamt P minus 1 halbe mal Q minus 1 halbe Möglichkeiten, Koeffizienten dahin zu schreiben, sodass ich im Inneren des Rechtecks lande und ganzzahlige Einträge habe. So. Gitterpunkte zählen, ich schreibe mal dazu, im Inneren von R. Wenn man die Achsen mitzählt, dann muss man die halt bei der anderen Rechnung auch mitzählen, dann wird alles komplizierter. Es ist einfacher, sie bei beiden Rechnungen nicht mitzuzählen. So, erste Rechnung, P minus 1 halbe. Das war die naive Zählung. Und jetzt geht's los, jetzt gucken wir uns nämlich diese ganzen Unterteilungen an. Wir haben da dieses Dreieck D1 oben links im Bild, und wir haben das Dreieck D2 unten rechts im Bild. Und ich behaupte, dass die Anzahl der Gitterpunkte da gleich ist. Man kann auch wirklich eine Bijektion hinschreiben. Im Buch machen wir das. Da könnten Sie das nachlesen. Man kann sich das aber auch dadurch überlegen, wie diese Streifen entstanden sind. Dann sieht man es auch direkt aus Symmetriegründen. Also das sind so zwei Möglichkeiten, wie man das sehen kann. Einmal wegen der Symmetrie Und einmal, indem man wirklich eine Bijektion hinschreibt. Wenn ich also jetzt Gitterpunkte zählen möchte, dann könnte ich auch sagen, ich zähle die in den einzelnen Abschnitten. Ich zähle die im Dreieck D1, ich zähle die im Streifen A, ich zähle die im Streifen B' und ich zähle die im Dreieck D2. Wenn ich jetzt schon weiß, dass im Dreieck D1 und im Dreieck D2 gleich viele Gitterpunkte sind, dann habe ich also jetzt schon vereinfacht zu, ich zähle zweimal im D1 und ich zähle im Streifen A und ich zähle im Streifen B'. Das ist also die zweite Art zu zählen. Die Anzahl der Gitterpunkte in R ist auch. Ich schreibe das mal so ein bisschen abgekürzt hin. Anzahl, also dieses Symbol für Anzahl. Anzahl Gitterpunkte in D1, aber zweimal. So. Bisschen abgekürzt. Zweimal Anzahl Gitterpunkte in D1. Plus. Anzahl Gitterpunkte in A plus Anzahl Gitterpunkte in B'. Und jetzt möchte ich das zusammenpuzzeln mit den Informationen von vorher. Ich glaube, hier geht jetzt nichts weiter. Genau, das steht in meinen Notizen. Irgendwo weiter oben hatte ich, glaube ich, gesagt, dass wir die Anzahlen der Gitterpunkte in A bzw. B schon irgendwie bezeichnen, nämlich mit N und mit M. Genau, das kann ich jetzt hier schon mal eintragen. Das ist N. Das ist M. So war die Notation am Anfang gewählt. Das lasse ich mal kurz hier so stehen, weil ich auch nicht weiß, wie ich das besser ausdrücken soll. Aber vielleicht kann ich ja hierzu noch was sagen. Moment, ich schreibe das mal hin. Kann ich über dieses n noch was sagen? Ja. N ist doch jetzt der Exponent, der an minus 1 stehen müsste, wenn ich das Legendre-Symbol ausrechnen wollte, mit Lemma 7,11, und zwar vom Symbol Q über P. Der Streifen A passt zum Legendre-Symbol Q über P. Wenn ich das also ausrechnen möchte mit Lemma 7,11, dann ist der Wert minus 1 hoch Anzahl der Gitterpunkte im Streifen A, also n. Minus 1 hoch n ist Q über P mit Lemma 7,11. Das gehört zu diesem n. So, jetzt versuchen wir das mit m auch. Zu m gehört auch ein Legendre-Symbol, also zu diesem Streifen B'. Dieser Streifen B' kam doch daher, dass wir vorher einen Streifen B hatten aus einem anderen Rechteck und das gehörte zum Legendre-Symbol, wo es gerade umgekehrt war. Deswegen stand das Rechteck ja auch auf dem Kopf. Das heißt, minus 1 hoch m ist das gleiche wie das Legendre-Symbol über Q. Okay, dann können wir jetzt die Rechnung hinschreiben, auf die alles hinausläuft. Jetzt ist nämlich P über Q mal Q über P das gleiche wie minus 1 hoch M mal minus 1 hoch N gleich, so wie war das? Minus 1 hoch irgendwas mal minus 1 hoch irgendwas, minus 1 hoch M. Plus n, soweit so gut. Das ändert sich nicht, wenn ich da oben jetzt noch eine gerade Zahl ergänze. Denn wenn es vorher ungerade war und ich eine gerade Zahl addiere, dann ist es hinterher immer noch ungerade. Und wenn es vorher gerade war und ich eine gerade Zahl addiere, so. Das heißt, ich kann jetzt irgendeine gerade Zahl ausdenken und die damit dazu addieren. Ich denke mir die nicht aus. Ich nehme diese gerade Zahl, die Anzahl der Gitterpunkte in D1 mal 2. Ich schreibe es also jetzt als minus 1 hoch m plus Anzahl der Gitterpunkte plus 2 mal Anzahl der Gitterpunkte in D1 und dann habe ich nichts verändert, es kommt immer noch das gleiche Produkt raus. Und jetzt verwende ich, dass das, was hier steht, diese Summe, die Anzahl der Gitterpunkte im Innern von R ist, die haben da aber nochmal anders gezählt. Diese Anzahl ist auch das, also kann ich das jetzt im Exponenten ersetzen. Und dann steht da. -1 hoch, -1 halber mal -1 halber. Und das war das quadratische Reziprozitätsgesetz. Das heißt, hier setze ich ein Zählen nach Methode 1 bzw. 2, dass da die gleiche, also dass wir das gleiche gezählt haben, halt nur unterschiedlich. Wenn wir jetzt zurückblicken auf die ursprüngliche Formulierung des quadratischen Reziprozitätsgesetzes, das waren also zwei Varianten. Die erste Variante war die, dass das Produkt der beiden Symbole, wenn man tauscht, genau das ist. Das haben wir jetzt gezeigt. Und dann hatten wir ja auch noch eine andere Leseweise uns überlegt, nämlich, was passiert, wenn ich ein Legendre-Symbol ausrechnen möchte und oben und unten vertausche, wenn ich es überhaupt darf, quasi. Also wenn überhaupt zwei ungerade verschiedene Primzahlen da stehen. Und dann gibt es ja so Regeln, wann das Vorzeichen sich ändert und wann nicht. Aber das hatten wir ja hier auch abgeleitet. Wann hier bei der minus 1 insgesamt minus 1 rauskommt und wann 1, sprich wann die beiden Symbole gleich sind und wann sie verschiedenes Vorzeichen haben. Das war's. Das hat, wir haben das Gesetz bewiesen. Wir haben mit dieser geometrischen Idee, also mit der Beziehung zwischen negativen kleinsten Resten von irgendwas und diesen Gitterpunkten, haben wir das jetzt hingekriegt, relativ kurz dieses krasse Gesetz zu beweisen. Und das ist nur einer von ganz vielen Beweisen. Es gibt ganz, ganz viele. Diese Idee geht, wenn ich das richtig weiß, auf Eisenstein zurück. Das ist ziemlich alt, ganz alte Mathematik. Und inzwischen gibt es aber noch haufenweise andere Beweise für dieses Gesetz. Und damit sind wir am Ende des Kapitels 7 angekommen, denn alles, was mir jetzt noch bleibt, ist einmal zusammenzufassen, was wir alles jetzt so wissen über Legendre-Symbole. Und ich nenne das gerne Werkzeugkasten. Ich weiß eigentlich nicht genau warum, aber irgendwie kam das mal, dass ich das Werkzeugkasten genannt habe und das heißt jetzt für immer so. Das bedeutet, dass wenn Sie mit Legendre-Symbolen arbeiten und Sie da irgendwelche Rechnungen machen, Sie immer natürlich gerne die konkreten Resultate aus der Vorlesung oder aus dem Buch zitieren können. Sie können aber auch einfach immer sagen, steht im Werkzeugkasten und was steht da so drin? Na, wir haben doch gelernt, dass wenn oben ein Quadrat steht und nicht repeterbar ist, dass der Wert des Symbols dann 1 ist, klar. Dann auch gelernt, dass man die Zahl, die oben steht, modulo p, verändern darf und dass der Wert des Symbols sich nicht ändert. Das ist super, um große Zahlen klein zu kriegen. Dann haben wir gelernt, dass das Symbol sich mit Produkten verträgt oben. Wir haben gelernt, das war das Gesetz, das wir gerade bewiesen haben, das steht hier unter Römisch 4. Wir haben gelernt, dass wenn man zwei verschiedene ungerade Primzahlen hat und dann das Symbol ausrechnen möchte, dass man dann tauschen darf und dass man einfach nur aufpassen muss, ob das Vorzeichen sich ändert. Das hängt davon ab, wozu P und Q kongruent sind in 4. Dann haben wir noch die minus 1 über P Regel, Regel 5, und die 2 über P Regel, Regel 6. Alles andere, ne, dieses Euler-Kriterium und dieser andere Kram, den wir da teilweise so hatten, das ist nett, gut zu wissen und manchmal hilfreich, aber gehört jetzt nicht zu diesen wirklich praktischen Rechenregeln, die wir die ganze Zeit benutzen. Deswegen habe ich es nicht im Werkzeugkasten stehen. Und im Überblick über das Kapitel, im Rückblick, da werde ich das Beispiel nochmal aufgreifen, 7.10, werde das nochmal sehr langsam und ausführlich besprechen und an jeder Stelle nochmal genau sagen, wie da gerechnet wird und was aus dem Werkzeugkasten da einfließt. Und dann schnappe ich mir vielleicht noch ein anderes Beispiel, mache das da auch nochmal. Und dann haben Sie Mittwoch noch die Gelegenheit, das ganz viel zu üben im Workshop. In der Prüfung kann es natürlich passieren, dass da mal so ein Symbol steht und Sie dann wirklich mal anfangen sollen, das auszurechnen. Aber da die Prüfung nicht so lang ist, werde ich Sie dann nicht bitten, irgendein riesiges Symbol auszurechnen, sondern es kann einfach sein, dass bei der Befassung mit Gleichungen dann einfach eins rauskommt und dann werde ich Sie fragen, sehen Sie, was es ist oder wollen wir es kurz ausrechnen? Und dann will ich einfach nur sehen, dass Sie wissen, was Sie dann tun müssen. Ja, das war Kapitel 7. Wir sind fast am Ende. Was jetzt noch kommt, sind Anwendungen von ganz viel Zeug, das wir teilweise schon wissen und uns teilweise noch ein bisschen erarbeiten, auf Gleichungen. Laufen wir also los zu Kapitel 8, Lösbarkeit von Gleichungen. Mich interessieren besondere Arten von Gleichungen, nämlich Gleichungen mit gerne mehreren Variablen, die dürfen auch gerne mit höheren Potenzen vorkommen, aber bitte nur mit positiven und alle Koeffizienten sollen ganzzahlig sein. Sowas nennt man auch diophantische Gleichung. Und wir interessieren uns für ganzzahlige Lösungen. Normalerweise. Ich mag die elefantische Gleichung. Ich finde das so schön. Ich finde diese Gleichung so toll, die man in der Schule schon Kindern irgendwie erzählen kann oder wo man in der Straßenbahn, wenn Leute einen fragen, was man denn so macht, irgendwas erzählen kann. Und ich finde die besonders toll, wenn die Gleichung super einfach aussieht, aber dann die Lösbarkeit zu entscheiden schwierig ist. Und wenn das mit Schulmathematik dann nicht mehr geht, dann fange ich an, mich richtig zu freuen. Und hier sind Typen für solche Gleichungen. Summen von Quadraten und wann da eine natürliche Zahl rauskommt. Und Gleichung der Form a mal x plus b mal y plus c gleich 0 oder x Quadrat plus Primzahl mal y plus a gleich 0. Das sind so Typen von Gleichungen, an die wir besonders gut mit unseren algebraischen Methoden rangehen können, die wirklich witzig sind. Wissen, was haben wir schon gesehen? In Kapitel 6 am Ende, da kam schon mal so eine Summe von zwei Quadraten vor. Das haben wir gemacht durch Kongruenz Modulo 4. Das war ein Beispiel, wo das gereicht hat. Es gibt Beispiele, wo das nicht reicht und wo man mehr wissen muss. Deswegen wollen wir dann mehr wissen. Und Gleichungen des anderen Typs, da haben wir auch schon mal einen gesehen. Da konnte man natürlich hingucken, ein bisschen was machen, ganz geschickt, aber da haben wir noch keine systematische Herangehensweise. Und bei Gleichungen, wo x und y mit ganzzahligen Koeffizienten und in Potenz 1 vorkommen, da haben wir noch gar keine Theorie zu entwickeln. Also kommt da jetzt noch ein bisschen was. Glücklicherweise wissen wir aber auch schon einiges, was uns da hilft. Zum Beispiel, ich gehe jetzt einfach in der Reihenfolge vor, wie die Sachen da stehen. Am Anfang steht so eine Summe von zwei Quadraten. Die Frage, auf die das zurückgeht, und das ist wirklich so ein klassisches Thema, das ist schon ganz alt, die Frage ist, wie viele Quadrate brauche ich, damit ich als deren Summe jede natürliche Zahl schreiben kann? So, also man kann ja erstmal so fragen, ist jede natürliche Zahl eine Quadratzahl? Nö, völlig klar nicht. Kann ich jede natürliche Zahl als Summe von zwei Quadraten schreiben? Wir werden sehen, die Antwort ist nein. Kann ich jede natürliche Zahl als Summe von drei Quadraten schreiben? Nein, auch noch nicht. Man braucht vier. So. Wenn Sie sehen wollen, wie das alles geht, empfehle ich die Zahlentheorie vorlesen. Da machen wir das alles, das macht Spaß. Jetzt kümmern wir uns erstmal nur um Summen von zwei Quadraten und sehen, was da los ist. Dazu brauchen wir den Ring ZI. Das ist der Punkt, an dem wir die Schulmathematik verlassen. Vielleicht geht es auch anders, aber der Ring ZI bildet eine total schöne, der bildet schöne Rahmenbedingungen, in denen wir arbeiten können an dieser Frage. Und wir werden sofort sehen, warum, wenn wir das erste Lemma kreisen. Denn vielleicht erinnern Sie sich noch, wir hatten im Ring ZI der ganzen Jaußen Zahl also eine Normfunktion, das ist gar ein euklidischer Ring. Und bei der Normfunktion kommt eine Summe von zwei Quadraten raus. Okay, das heißt also, dass man diese Frage, welche natürlichen Zahlen sich als Summe von zwei Quadraten schreiben lassen, dass man die herumformulieren könnte zu der Frage, für welche natürlichen Zahlen es eine ganze Gaußsche Zahl gibt, deren Norm diese natürliche Zahl ist. So, das ist die Brücke. Und hier ist nochmal der Ring ZI, euklidisch, blablabla, faktoriell, wir wissen ganz viel. Insbesondere gibt es da immer Zerlegungen in Einheiten und Irreduzible für alles, was nicht null ist. Die kennen wir noch nicht so gut, weil wir den Ring bisher aus dieser Perspektive noch nicht so genau untersucht haben. Wir kennen noch nicht alle Einheiten, wir kennen noch nicht alle irreduziblen Elemente. Da gehen wir jetzt hin, kriegen alles raus und Lemma 1 verschafft uns einen Überblick. Da haben wir jetzt immer zwei ganze Gaußsche Zahlen, Alpha und Beta, wenn nichts anderes dasteht. Zur Erinnerung, die ganzen Gaußschen Zahlen waren diese interessanten komplexen Zahlen, bei denen real und imaginär Teil ganzzahlig sind. Da sind wir wieder beim Thema Gitter. Wenn Sie sich die komplexe Zahlenebene so vorstellen, dann bilden wir das ein Gitter. Okay, wir zeigen diesem Lemma, dass die Normfunktion sich mit der Multiplikation verträgt. Die Normfunktion funktionierte so, dass man so eine ganze Gaußsche Zahl mit ihrem konjugierten Komplexen multipliziert und dann kommt halt raus, Quadrat des Realteils plus Quadrat des Imaginärteils. Okay? Dann werden wir uns überlegen, dass man Einheiten in diesem Ring daran erkennen kann, dass sie Norm 1 haben. So können wir auch ausrechnen, was die Einheiten sind. Es gibt vier Stück. Und ich möchte schon dazu sagen, dass man jetzt erkennen kann, dass die Menge der Einheiten sich invariant verhält unter komplexer Konjugation. 1 und minus 1 bleiben bei komplexer Konjugation fest, i und minus i tauschen. Das heißt, in anderen Worten, bei komplexer Konjugation ändert sich die Menge der Einheiten nicht, die bleibt dieselbe. Jede Einheit ist nach komplexer Konjugation immer noch eine Einheit. Dann werden wir noch sehen, dass komplexe Konjugation sich mit Irreduzibilität verträgt. Und das ist im Prinzip der Schlüssel. Einer der wesentlichen Punkte in diesem Lemma ist, dass, wenn ich eine Primfaktorzerlegung habe, dass ich dann automatisch eine geschenkt kriege für das komplex Konjugierte, indem ich die einfach nehme und alles komplex konjugiere. Und da denken Sie jetzt bestimmt auch wieder, ja, aber ja klar, ja, ist es irgendwie auch, aber man muss es trotzdem allein schreiben. Also, machen wir es jetzt. Weisen wir dieses Lemma. Ach ja, wir haben so viel Zeit, wir müssen alles ganz in Ruhe machen. Lemma 1. Ja, was möchte ich denn da nicht schreiben für Teil A? Eigentlich gar nichts. Ich schreibe was ganz Kurzes hin. Die Norm von Alpha mal Beta ist Alpha mal Beta mal Alpha mal Beta, in Klammern komplex konjugiert, bla, weiter, fertig. Sie nicken schon so, ja, okay. Zur Erinnerung, das Sternchen oben gibt an, dass wir komplex konjugieren, das heißt, wir wechseln beim Imaginärteil das Vorzeichen. Und jetzt verwenden wir den Kram. Der Kram, den wir jetzt verwenden, ist erstens, dass komplexe Konjugation sich mit Addition und Multiplikation von komplexen Zahlen verträgt. Das heißt, ich kann das Sternchen hier so reinziehen. Und dann möchte ich auch noch direkt benutzen, dass wir innerhalb des Rings ZI das Kommutativgesetz für die Multiplikation haben. Das ist ein kommutativer Ring. Also kann ich da auch die ganzen Leute so hintauschen, dass ich das sehe, was ich als nächstes sehen möchte. Nämlich vorne Alpha mal Alpha Stern und hinten Beta mal Beta Stern. Da habe ich jetzt auch noch das Assoziativgesetz benutzt für die Multiplikation, also haufenweise Ringzeug. Und hier vorne sehe ich die Norm von Alpha und hier hinten sehe ich die Norm von Beta. Folgerung daraus, ganz wichtig, wenn ich in ZI etwas teile, dann teilt meine Norm die Norm von dem Ding, das ich teile. Das steckt damit drin. Soll ich das nochmal extra mit anschreiben? Vielleicht soll das so ein Zusatz sein, denn ich denke, ne, ich hatte vorhin auch noch so einen Zusatz gesagt, vielleicht lohnt sich, dass ich das einmal hier kurz notiere und vielleicht denke ich ja auch im Rückblick dran, bei Kapitel 8, das dann auch da immer noch dazu zu sagen, Zusatz A. Aus Alpha teilt Beta in ZI folgt Norm Alpha teilt Norm von Beta in Z. Das steckt damit drin. Gut, kleine Ergänzung. Kleines Special, kleiner Bonus zu Teil A. Und ich sehe schon, dass ich bei Teil C auch so ein Special machen möchte. Beweisen wir B. Da steht schon genau an, wenn. Wo wollen wir anfangen? Wollen wir anfangen mit irgendwas auf eine Einheit oder wollen wir anfangen mit irgendwas auf Norm 1? Sagen Sie es mir, mir ist es ganz egal. Keine Vorliebe. Dann fange ich einfach auf der linken Seite an. Sei die Norm von Alpha. Gleich 1. Was war die Norm von Alpha nochmal? Das war doch Alpha mal Alpha Stern. Jetzt weiß ich also, Alpha mal Alpha Stern ist 1. Und diese 1 ist ja nicht nur die Zahl 1, sondern auch das 1-Element im Ring ZI. Ja. Also teilt nach Definition von Teilen Alpha die 1. Denn es gibt ja ein Ding, mit dem Alpha multipliziert 1 ergibt. Also das 1-Element von ZI. Und Teil davon 1 waren doch genau die Einheiten. Irgendwann mal vor 100 Jahren, als wir gelernt haben, dass Einheiten sind. Es fühlt sich lange her an, oder? Ja. Okay, wir merken uns, Norm 1 heißt, wir haben eine Einheit entwickelt, jetzt gucken wir andersrum. Von Einheiten, Teil des 1-Elements. Ich kann also jetzt 1 schreiben als Alpha mal irgendwas, nenne ich das irgendwas mal. Samt. Sei umgekehrt ganz hoch und sei Gamma. Ich werfe mal die Normfunktion drauf. Auf der rechten Seite habe ich dann die Norm von 1 stehen, das ist 1, 1 Quadrat. Auf der linken Seite steht dann die Norm von Alpha mal Gamma und dann können wir Teil A benutzen, dass die Norm sich mit der Multiplikation verträgt und dann gucken wir mal, was passiert. Ich fange gleich mal an. So, was habe ich gesagt? Ich möchte die Norm von 1 ausrechnen, das ist 1, also 1 gleich Norm von 1. Gleich Norm von Alpha mal Gamma. Gleich mit Teil A. Norm von Alpha mal Norm von Gamma. Und, Moment, wir wissen ja noch mehr. Wo landen denn diese ganzen Normwerte eigentlich? In was für einem Zahlbereich sind wir da? Ja. Genau, in den natürlichen Zahlen gegebenenfalls noch 0, wenn man für 0 auch noch definiert, dass es das Element mal das komplex konjugierte sein soll. Genau, wir landen in N0. Ja, was sagt uns das? Wir haben den Zusatz zu Teil A. Ah, den hätte man hier sogar direkt benutzen können. Da hätte man das hier abkürzen können, wenn wir direkt einen Zusatz benutzt hätten. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich sage das aber gleich nochmal. Ja, ich habe vorher den Zusatz halt immer an der Stelle gar nicht so ausformuliert, deswegen. Aber gut, ich freue mich kurz, dann machen wir das gleich. Wir haben jetzt hier einen Teiler von 1 im Ring Z. Einfach weil die ganzen Werte aus der 0 kommen, also im Ring Z liegen. Und dann bleibt hier nur 1 übrig als Möglichkeit. Sonst wäre noch minus 1 gegangen, aber so halt nicht. Jetzt kommt mündlich die Kurzfassung mit unserem Zusatz. Hier steht ja, Alpha ist eine Einheit, das heißt Alpha teilt 1, das heißt die Norm von Alpha teilt 1 in Z und sie ist größer gleich 0, also ist sie 1. Das ist kürzer. Das ist kürzer, cool. Nächstes Mal das so. C. Wir benutzen das natürlich und gucken, was für Möglichkeiten es gibt, auf Norm 1 zu kommen. Bei Epsilon eine Einheit, ich nenne das jetzt mal Buchstaben U plus VI. Sei das eine Einheit. Natürlich kennen wir schon ein paar Einheiten, aber ich tue jetzt mal so, als hätte ich keine Ahnung und will wirklich alle rausfinden. Also schreibe ich eine Einheit irgendwie hin. U und V sind ganze Zahlen, aber aus Teil B weiß ich, dass als Norm 1 rauskommt. Mit B ist dann mit den Koeffizienten, die ich hier habe, kann ich die Norm von Epsilon hinschreiben. Das ist nämlich U Quadrat plus V. So, jetzt stehen da ganze Zahlen, Quadrate von ganzen Zahlen. Die sind größer gleich 0 und ich habe 2 davon und ich muss auf 1 kommen. Da gibt es nicht so richtig viele Möglichkeiten. Jetzt sind diese beiden Terme, also entweder ist der 0 und der 1 oder der 1 und der 0, was anderes geht nicht. Und dann sind U und V halt jeweils 1 oder minus 1. Und das andere ist immer 0. Das heißt, da kommen nur 4 Möglichkeiten raus insgesamt. 2 so, 2 so, genau. Und die 4 Möglichkeiten können wir auch hinschreiben. Insgesamt haben wir hier Epsilon gleich 1 oder minus 1. Oder die andere Möglichkeit ist, Moment, da ist U gleich 0 und V ist 1 oder minus 1. Und das heißt, lass mal genau so da, also in Klammern, in Klammern, in Klammern. Was bedeutet das, wenn ich das hier einsetze? Na, dann ist Epsilon I oder minus 0. Wenn wir uns noch weitere spannende diophantische Gleichungen angucken, dann lernen wir noch Ringe kennen, die so ähnlich sind. Und da fällt mir sofort einer ein mit 6 Einheiten. Und dann macht man es genauso. Gleiche Idee. Das heißt, man lernt dann, wenn man noch mehr Zahlentheorie macht, oder wenn man diesen Fokus hat auf einer algebraischen Sichtweise und diophantischen Gleichungen, dann lernt man noch mehr interessante Ringe kennen, mit interessanten Normfunktionen, interessanten Einheiten, bla bla bla. Das Gefühl, ich mache die ganze Zeit Werbung für Zahlentheorie. In Algebra 2 gibt es Werbung für Galois-Theorie, die werde ich nicht vergessen. Okay. Sind wir fertig? Nein, sind wir nicht. Das war C. Jetzt kommt D. Für D brauchen wir den Zusatz von C. Oh, ich habe das voll reingemalt. Das war gar nicht gut. Wieso haben Sie mich nicht gestoppt? Naja, das passt. Beim Zusatz von C schreibe ich, komplex konjugierte von Einheiten sind Einheiten. Wirklich, das werde ich nicht vergessen. Für Teil D, ich weiß nicht, der hin passt, ich bin mir nicht sicher, ich wische mal vor, dass es Teil war. Denn Irreduzibilität zu zeigen ist ja schon, ne, haben wir eine Weile nicht gemacht, haben wahrscheinlich schon wieder vergessen, was da überhaupt los war. Bei Irreduzibilität müssen wir zeigen, dass die Elemente nicht null sind, keine Einheit und die einzigen Teile sind Einheiten und Assoziierte, da müssen wir jetzt mal gucken, ist eine Weile her. Wirklich eine Weile her, das muss letztes Jahr gewesen sein. Aber so ist das halt. In diesem letzten Kapitel kommen jetzt wirklich diese Themen nochmal zusammen. Deswegen haben wir jetzt sowohl so ein bisschen Ringkram als auch zahlentheoretischen Argumente, alles zusammen. Passt ja irgendwie am Ende des Tages. Ja, fangen wir an. Wir haben ein Element gegeben, Alpha, was irreduzibel ist, und wir sollen uns Alpha Stern angucken. Dann fange ich doch mal ganz naiv an mit, nach Voraussetzung ist Alpha irreduzibel, also nicht null und keine Einheit vielleicht. Könnte Alpha Stern eine Einheit sein? Nein, denn komplex konjugierte von Einheiten sind Einheiten und wenn ich zweimal komplex konjugiere, lande ich halt wieder bei der ursprünglichen Zahl. Also liefert der Zusatz von C, dass Alpha Stern auch keine Einheit ist. Jetzt nur noch Teile angucken, also schreibe ich Alpha Stern jetzt mal als irgendwas, Gamma mal Delta. Gamma, Delta. Sind die schon für irgendwas anderes verbraucht? Nö. So. Das Alpha gleich Alpha Stern, Entschuldigung, gleich Gamma mal Delta ist. Zeigen möchte ich jetzt gerne, dass das Einheiten sind oder zu Alpha Stern assoziierte Elemente. Ich schreibe mal oben noch einmal weiter. Denn jetzt kann ich ja auf diese gleiche, auf diese ganze Gleichung nochmal komplexe Konjugationen anwenden. Und auf der linken Seite entsteht dann wieder Alpha, weil komplexe Konjugation zu sich selbst invers ist. Und auf der rechten Seite entsteht Gamma Stern mal Delta Stern. So, das finde ich jetzt ziemlich gut, weil Gamma-Stern und Delta-Stern jetzt offensichtlich Teile von Alpha sind und weil wir über Alpha was wissen, nach Voraussetzung. Da Alpha irreduzibel ist, nach Voraussetzung, ist Gamma-Stern und die beiden Fälle gucken wir uns jetzt mal an. Wenn Gamma Stern eine Einheit ist, dann ist wieder mit Teil C auch Gamma eine Einheit. Und was ist im zweiten Fall, wo Gamma Stern zu Alpha assoziiert ist? Das können wir ja einmal hinschreiben. Dann mache ich das nur für Gamma, beziehungsweise Gamma Stern, und für Delta Stern ist es genauso. Das heißt, ich mache es nur einmal, aber dafür schreibe ich auch wirklich was hin. Falls Gamma Stern zu Alpha assoziiert ist, dann nehmen wir eine Einheit her. Ups. Dann nehmen wir man kriegt das eine Element aus dem anderen durch Multiplikation mit einer geeigneten Einheit. Die geeignete Einheit soll jetzt Epsilon heißen. Und dann schreibe ich einfach Gamma Stern gleich Epsilon mal Alpha. So, das bedeutet assoziiert sein. Aber dann haue ich da auch einfach wieder komplexe Konjugation drauf und sehe, dass dann Gamma das gleiche ist wie Epsilon Stern bei Alpha Stern. Epsilon Stern ist eine Einheit, also ist dann Gamma zu Alpha Stern assoziiert. Und das ist ja auch okay. Wir wollen ja darauf hinaus, dass alle Teile von Alpha-Sternen Einheiten oder dazu assoziiert sind. Dann ist Gamma das gleiche wie Gamma Stern Stern. Das gleiche wie Epsilon-Stern mit Alpha-Stern zu Alpha-Stern assoziiert. Wir haben also jetzt in beiden Fällen gesehen, was passiert. Wenn dieser erste Teiler Gamma-Stern eine Einheit ist, dann ist Gamma eine Einheit. Wenn er zu Alpha assoziiert ist, dann bekommen wir daraus einen zu Alpha-Stern assoziierten Teiler. Und das gleiche würde ich für Delta-Stern machen. Also sind alle Teiler von Alpha-Stern Einheiten oder zu Alpha-Stern assoziiert. Und das heißt, zusammen mit dem, was wir vorher gesagt haben, dass Alpha-Stern irreduzibel ist. Gut, dann fassen wir mal zusammen, was wir jetzt so haben. Wir haben die Verträglichkeit der Norm mit dem Teilen. Wir haben alle Einheiten bestimmt. Wir haben bestimmt oder herausgefunden, dass komplexe Konjugation nichts mit Irreduzibilität macht. Und jetzt gucken wir uns an, was passiert, wenn wir eine Zerlegung nehmen, eines Elements, was nicht Null ist, in Einheiten und Irreduzible, und wenn wir da überall komplexe Konjugationen überlaufen lassen. So, jetzt habe ich also angefangen mit meinem Element, nenne ich es wieder Alpha, so wie da in der Darstellung in Teil E. Ich habe also jetzt eine Darstellung von Alpha als Einheit mal irgendwelche irreduziblen Elemente und möchte daraus eine Darstellung von Alpha Stern gewinnen. Und dann mache ich das, indem ich einfach überall komplexe Konjugationen draufhaue. Die Einheiten bleiben Einheiten, die irreduziblen Elemente bleiben irreduzible Elemente. Das heißt, so bekomme ich dann sogar die bis auf Reihenfolge und Einheiten eindeutige Zerlegung von Alpha Stern. Folgt einfach aus dem Kram davor und genauso schreibe ich das auch an. Man so mitdenken. Und dann haben wir doch jetzt schon ein bisschen was wieder gelernt über ZI und haben uns hoffentlich auch wieder erinnert, was es eigentlich war und wie man da eigentlich so rechnet. Dann können wir jetzt weitermachen, denn der Schlüssel für die Frage, ich kann ja mal kurz motivieren, wo wir hinwollen. Der Schlüssel für die Frage nach dieser Gleichung x plus y Gleichung wird sein, dass wir uns diese natürliche Zahl schnappen, von der wir gerne wissen wollen, ob man die so schreiben kann, und dass wir uns überlegen, naja, das hier kann ich ja im Ring ZI ausdrücken als x plus yi mal x minus yi. Das heißt, wenn ich n als Summe von zwei Quadraten schreiben kann, dann gibt es eine ganze gaußsche Zahl x plus yi, die diese Gleichung erfüllt. Also muss ich jetzt schauen, gibt es die? Und wir beantworten das, indem wir uns quasi Zerlegung angucken in Einheiten und Irreduzible und gucken, ob das passt. Kann eine solche ganze gaußsche Zahl existieren? Dafür müssen wir genauer verstehen, wie die irreduziblen Elemente in ZI aussehen. Denn wie wir sehen werden, kommen die in drei Geschmacksrichtungen. Die eine ist so, das ist so ein bisschen Sondersprache, gibt es nur ganz wenig von. Die anderen beiden, von denen gibt es viele. Und die kommen Man könnte sagen, die kommen aus dem, was wir schon kennen, nämlich aus den Primzahlen oder den Primelementen des Rings Z. Aber das stimmt nicht so ganz. Denn was wir jetzt beobachten werden, ist, dass die Primzahlen sich im Ring ZI unterschiedlich verhalten. Also gucken wir uns die Primzahlen mal an. 2, 3, 5, 7. Die sind im Ring Z ja alle prim und irreduzibel gleichzeitig. Die leben aber ja auch im Ring ZI. Und jetzt können wir uns fragen, sind die da auch prim und irreduzibel? Wenn, dann sind sie beides, weil im Ring ZI ja die beiden Eigenschaften gleichwertig sind. Und dann kann man sich aber schon bei der 2 überlegen, na Moment, 2 kann ich als Produkt schreiben. Das heißt, da haben wir schon ein Beispiel für eine Primzahl, bei der was schief geht. Die bleibt nicht irreduzibel. Die verliert diese Eigenschaft. Wohingegen wir sehen werden, dass die 3 die Eigenschaft behält. Und dann kommt die nächste Primzahl, 5. Was ist denn jetzt da los? So, wir werden einfach sehen, dass es 3 Möglichkeiten gibt für Primzahlen, wie die sich im Ring ZI verhalten. Und das wird auch der Schlüssel sein, die irreduziblen Elemente von ZI zu verstehen. Und da arbeiten wir uns jetzt hin. Die nächsten paar kleinen Resultate sind quasi die Straße, die wir langlaufen hin zu diesem Hauptresultat. Das erste Lemma ist ein Kriterium für Irreduzibilität in ZI. Da haben wir ja noch nicht so viel zur Verfügung. Man müsste jetzt immer zu Fuß gucken, so wie wir das jetzt gemacht haben. Man müsste immer zu Fuß sich die Teile angucken. Nee, es gibt manchmal eine Möglichkeit, es abzukürzen, nämlich dann, wenn unser Element als Normwert eine Primzahl hat. Dann kann man sofort sagen, dass das Element irreduzibel ist, und das zeigen wir jetzt, das ist Lemma 8.2. Nehmen wir uns also das Hinterschied, ist Norm Alpha eine Primzahl, fange ich uns also an mit, sei die Norm von Alpha eine Primzahl P aus N. Ich möchte zeigen, dass Alpha irreduzibel ist in ZI, also muss ich wieder, genau wie wir das vor vielen, vielen Wochen gelernt haben, überlegen, was gehört dazu. Erstens muss ich zeigen, Alpha ist nicht 0, zweitens muss ich zeigen, Alpha ist keine Einheit, drittens muss ich mir die Teile abmachen. Okay? Kann es sein, dass Alpha 0 ist? Kann die Norm dann eine Primzahl sein? Nö, warum nicht?
Ja. Entweder ist die Normfunktion gar nicht definiert.
Wir haben die Normfunktion, die wir immer haben.
Okay, ja, weil wir haben für euklidische Normfunktionen erstmal, dass sie nur ohne 0 abbilden. Deshalb entweder ist sie nicht definiert oder es muss halt nur was machen.
Ganz genau. Also selbst dann, wenn wir das, was wir machen, auswählen und die 0 jetzt immer mitmeinen, damit wir nicht jedes Mal nachdenken müssen, dann käme da aber 0 raus und nicht P, völlig richtig. Kann es sein, dass Alpha eine Einheit ist? Was würde dann rauskommen, wenn Alpha eine Einheit wäre bei Anwendung der Normfunktion? Es ist immer die gleiche, es ist immer ZI, immer mit der gleichen Normfunktion. Da wissen wir schon was, ja.
Also ja, wir wissen über die Einheiten,
dass sie nur 1 haben. Genau, haben wir gerade geklärt. Genau, das heißt, bei einer Primzahl sind 0 und Einheiten automatisch raus. Vielen Dank. Und die Tatsache, dass Primzahlen halt nicht 1 sind. Aber sehen Sie, das ist so ein Moment, da müsste man dann nachdenken, wenn man die Definition von Primelementen oder irreduziblen Elementen anders macht. Wenn man jetzt erlaubt, dass 1 eine Primzahl ist, dann oh, dann geht's los. Okay, haben wir nicht gemacht. Gucken wir uns Teile an. Sein Beta, Gamma, aus ZI. Einheiten oder zu Alpha assoziiert sind. Und was mache ich? Ich werfe die Norm drauf. Die Norm von Alpha ist P, die Norm von Beta mal Gamma ist also P, das heißt, das Produkt der beiden Normen ist P, P Quadrat, ja doch, P, und P hat aber gar nicht so viele Teile. So, das heißt, da sehen wir jetzt schon die ersten, ach so. Was haben Sie für eine Frage?
Also ich weiß nicht, ob wir gesagt haben, dass der Norm von 0 gleich 0 ist.
Nee, deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn man das fortsetzen würde, also wenn man auf die 0 jetzt auch noch die gleiche Definition anwendet, nämlich dass die Norm von 0 0 mal 0 komplex konjugiert ist, dann käme 0 raus.
Also was haben wir denn? Haben wir keinen keine Norm für 0?
Die Normfunktion, die ist nur auf ZI ohne 0 definiert, aber die Funktion, die jedes Element auf das Produkt mit dem komplex konjugierten abbildet, die ist für alle Elemente aus ZI definiert. Das ist der Unterschied. Ja, danke. Gut, dann schreibe ich es einfach hin, was ich gerade gesagt habe. P ist die Norm von Alpha, das ist die Norm von Beta mal Gamma, das ist mit 8,1a die Norm von Beta mal die Norm von Gamma. Na gut, also habe ich jetzt für diese Normwerte, weil es ja Teiler von P sind in Z, nur die Möglichkeiten 1 minus 1p minus p. Die negativen Zahlen sind raus, weil die Norm nach L0 abbildet. Also bleiben nur 1 und p und in dem Moment, wo so ein Ding Wert 1 hat, ist es eine Einheit und wir sind fertig. Also haben wir raus. Erzählt habe. Die Primzahl 2 verhält sich besonders, die ist nicht in der reduziblen Zeit, wieder kann ich direkt in Zerlegungen schreiben und wir werden uns klar machen, dass wir bei Primzahlen, die beim Teilen durch 4 den Rest 1 lassen, auch eine Zerlegung finden und bei den anderen finden wir keine. Das heißt, die Primzahlen, die beim Teilen durch 4 Rest 3 lassen, 3, 7, 11 und so, bleiben tatsächlich im Ring ZI irreduzibel und deswegen sind das auch die interessanten Primzahlen nachher bei der Frage, welche natürlichen Zahlen sich halt so mehr von 2 Quadraten schreiben lassen. Deswegen werden die da prominent auftauchen. Und das, was wir da jetzt gerade machen, ist der Schlüssel zu dieser Charakterisierung irreduzibler Elemente. Das ist, wenn man so drüber nachdenkt, gar nicht so schwierig, aber es lohnt sich, so ein paar Zwischenschritte einzufügen und nicht alles auf einmal zu machen. Für die Primzahl 2, da habe ich schon gesagt, was los ist, und da schreibe ich jetzt einfach eine Zerlegung hin. Ja, 3. Und diese beiden ganzen großen Zahlen sind keine Einheiten und auch nicht zu 2 assoziiert. Das heißt, es ist eine echte Zerlegung, 2 ist nicht möglich. Uns den nächsten Fall an, den schaffen wir auf jeden Fall noch. Mal gucken, ob wir alles schaffen. Das müssen wir auch nicht unbedingt. Guck mal eben. Ich fange jetzt einfach mit einer Primzahl an, die beim Teilen mit 4 den Rest 1 lässt, so wie das da steht, und ich nenne die auch P, genau wie im Lemma. Genau. Dann benutze ich einfach unsere Kongruenzschreibweise für. Seit P, 1 und 4. Diese Notation haben wir. Das heißt, P minus 1 ist durch 4 teilbar. Und ich glaube, ich möchte mal annehmen, dass das irreduzibel ist in ZI. Ah, genau. Und ich möchte den quadratischen Rest von, den quadratischen Charakter von minus 1 benutzen. Ich möchte also verwenden, dass bei solchen Primzahlen minus 1 über p 1 ist. Das ist eine Brücke zum Dedong-Symbol, die jetzt vielleicht überraschend kommt. Das war gerade Lemma 7,4. Ich muss nochmal kurz nachgucken. Das möchte ich auch noch nutzen. Lemma 7, 4, 5. 7, 5. Lemma 7, 5. Das wird sich gleich klären. Das ist ein bisschen magisch. Aber es wird sich gleich klären, warum das Legendre-Symbol hier hilft. Lemma 7, 5 ist minus 1 über p gleich 1, weil doch die minus 1 über p-Regel war. Wenn p kongruent zu 1 ist mal 4, kommt 1 raus. Und wenn p kongruent zu 3 ist mal 4, kommt minus 1 raus. Und hier haben wir den ersten Fall. Und das ist Legendre-Symbol 1, das heißt, dass minus 1 ein quadratischer Rest ist modulo p. Es gibt also eine Quadratzahl, die kongruent zu minus 1 ist mal p. Das heißt, es existiert ein z aus z so, das z-Quadrat kongruent zu minus 1 ist mal p. Und jetzt kommt's, ich freue mich jedes Mal. Jetzt schreibe ich es um, p teilt also z-Quadrat plus 1. Und jetzt schreibe ich z Quadrat plus 1 um in zi als z plus i mal z minus i. Und jetzt kommt die Annahme, die ich vorhin schon machen wollte, aber die mache ich jetzt, weil sie jetzt natürlich viel mehr da reinknallt. Angenommen, p sei irreduzibel in zi. Dann wäre p ja auch prim, teilt ein Produkt, teilt also einen der Faktoren. Ist das nicht schön? Angenommen, es sei p irreduzibel in zi. Dann ist p auch prim, teilt also, siehe oben, z plus i oder z minus i in zi. Egal mit was für einer ganzen gaußschen Zahl wir diese Primzahl p multiplizieren, da kommt niemals z plus i oder z minus i raus, einfach weil hier hinten der Imaginärteil 1 bzw. minus 1 ist. Das kriegen wir nicht hin. Widerspruch. Also ist p tatsächlich, so wie behauptet, nicht irreduzibel. Und wir haben es diesmal nicht gemacht, indem wir p irgendwie so faktorisiert haben, sondern wir haben es abstrakt gemacht und lustigerweise mit angenommen. Einen Fall haben wir noch. P ist kongruent zu 304. Den machen wir nächste Woche. Okay? Danke fürs Zuhören und wir sehen uns ja vielleicht am Mittwoch am Marsch.